Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine wunderbare Kantate, die wieder mal belegt, dass Bach nicht nur ein großartiger Musiker war, sondern auch ein großartiger Theologe. Und er nimmt ein Bibelwort als Grundlage, das in diesem Jahr auch in der Christenheit als sogenannte Jahreslosung dient. Eine Jahreslosung ist ein Bibelwort, das den Christen mitgegeben wird, um darüber ein Jahr lang mal nachzudenken, sozusagen auf diesem Wort einmal zu kauen und es nicht gleich zu schlucken, sondern ruhig einmal länger auch darüber nachzudenken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Situation, in der das ausgesprochen wird von Jesus, die haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört. Was war passiert? Jesus kam mit einigen seiner Jünger von den Höhen spiritueller Erfahrung sozusagen, als er vom Berg der Kenntnis kam und dort dann hinunterstieg und dort erlebt hatte, dass mit seinen Jüngern zusammen Gott ihn bestätigt als den Sohn Gottes. Und die Jünger waren, denke ich, voller Erfüllung von dem, was sie dort erlebt hatten. Und dann kommen sie hinunter und erleben diese Situation, dass dort dieser Vater ist mit dem kranken Kind, und das Kind konnten die unten gebliebenen Jünger nicht heilen, und voller Sorge um sein Kind, voller Angst um sein Kind, wendet sich der Vater an Jesus und sagt, hilf mir doch bitte. Und dann sagt Jesus etwas, was erstmal schwer zu verdauen ist. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich weiß nicht, wie Sie reagiert hätten. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, naja gut, dann ist es halt so. Und dann wäre ich wahrscheinlich gegangen. Ich weiß nicht, wie Sie reagiert hätten. Aber der Vater lässt nicht locker. Er bleibt dran. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es sind zwei Schwerpunkte, Glaube, Unglaube. Und diese beiden Schwerpunkte, Glaube, Unglaube, haben wir auch beide in der Kantate. Wir haben im ersten Teil die Auseinandersetzung mit dem Unglauben. Und so hat diese Predigt heute ausnahmsweise einmal nur zwei Punkte. Zwei Gedanken also zu diesem Predigttext. Erstens, ich kann aber nicht glauben. Erstens, ich kann aber nicht glauben. Wenn Sie in Ihr Gottesdienstblatt schauen, wo ja dankenswerterweise die Kantate abgedruckt wurde, und vielleicht dort in den Text mit hineinschauen mögen, dann können Sie in den zweiten Satz, also das, was wir vorhin vor der Schriftlesung gehört haben, im Tenorrezitativ einmal schauen. Im zweiten Satz findet ein Zwiegespräch statt, und zwar ein inneres Zwiegespräch. Innere Zwiegespräche kennen Sie von sich selbst vielleicht, wo Sie etwas für richtig halten, etwas gut finden, aber dann eine innere Stimme widerspricht und sagt, naja, ganz so ist es vielleicht ja doch nicht. Und diese innere Zerrissenheit, diesen inneren Zwiespalt, dieses Zwiegespräch, das wird hier aufgeführt. Des Herrn Hand ist ja noch nicht verkürzt. Mir kann geholfen werden. Hoffnung. Aber dann kommt die Widerrede. Ach nein, ich sinke schon zur Erde vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt. Sorgen können etwas Erdrückendes haben, etwas Vernichtendes haben. Und meistens sind es gar nicht so die großen Sorgen, sondern ganz alltägliche Sorgen, die wie Schlingpflanzen sich um meine Füße ranken und mich aufhalten, den Weg des Alltags zu gehen. Vor Sorge, dass ich zu Boden stehe. Jetzt kommt wieder ein Hoffnungskeim empor. Ja? Der Höchste will, sein Vaterherz bricht. Glaube. Und jetzt der Unglaube dagegen. Ach nein, er hört den Sünder nicht. Gott hört mich gar nicht. Wer weiß, ob er überhaupt da ist. Hoffnung, er wird. Er muss dir bald zu helfen eilen, um deine Not zu heilen. Und die Gegenrede. Ach nein, es bleibt mir um Trost sehr bange. Ach Herr, wie lange hat gestern nicht geholfen, vorgestern nicht geholfen. Warum sollte er heute und morgen helfen? Das Zwiegespräch hört im dritten Satz der Arie dann auf. Der Zweifel hat scheinbar gewonnen. Es ist kein Zwiegespräch mehr. Wie zweifelhaftig ist doch mein Hoffen, wie wankelt mein geängstigt Herr. Des Glaubens doch glimmt kaum hervor, es bricht dies fast zu stoßene Ohr. Der Zweifel und der Unglaube macht hier etwas Besonderes. Er nimmt ein Verheißungswort der Bibel und schließt es in sein Nicht-Glauben-Können ein. Denn dieses Wort, was hier steht, ist eigentlich ein Verheißungs-, ein Hoffnungswort der Bibel. In Jesaja 42 sagt der Prophet, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Ein Hoffnungswort. Der Zweifel nimmt dieses Hoffnungswort und sagt, ach, des Glaubens doch klimmt kaum hervor. Es bricht dies fast zu stoßen Rohr. Vielleicht kennen Sie andere Verheißungs- und Glaubensworte, die Sie aus Ihrer Kindheit kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Sie nehmen es auf und der Zweifel umschließt es und erdrückt dieses Hoffnungswort geradezu. Wo ist er denn, der gute Hirte? Wo hilft er denn meinem Mangel ab? In meinen Schmerzen, meiner Krankheit, in meiner Hoffnungslosigkeit? Bach beschreibt dies hier auf wunderbare Weise in seiner Kantate. Wie ist es eigentlich mit dem Zweifel? Mir sind Menschen begegnet, die haben gesagt, man darf eigentlich nicht zweifeln. Zweifel gehört sich nicht für einen Christen. Wo ich innerlich denke, naja, den Zweifel sucht sich doch niemand aus. Der Zweifel überrollt einen, er kommt auf einen zu. Es ist ja keine Entscheidung, zweifeln zu wollen, er ist da. Ich habe aber auch das andere erlebt, dass Menschen, selbsternannt Intellektuelle, mir so das Gefühl gaben, naja, wenn du eigentlich nicht richtig zweifelst, bist du eigentlich auch kein richtiger Verstandesmensch mehr. So Zweifel als etwas Schickes, was man vor sich herträgt wie eine Monstranz. Beides ist falsch. Weder die Verurteilung des Zweifels noch das zur Schau stellen und das sich darauf berufen und das Hofieren des Zweifels. Zweifel ist etwas sehr Persönliches, was auf mich zukommt, was ich mir in den seltensten Fällen aussuche. Er ist einfach da. Mein erster Gedanke war das. Ich kann aber nicht glauben. Zweitens, Sehnsucht nach Glauben. Zweitens, Sehnsucht nach Glauben. Ich habe das beim Mitsingen selber richtig gespürt und gemerkt, wie Bach das so komponiert, dass er das Wort Unglauben, das wir vorhin im Chor miteinander gesungen haben, das Un kurz singen lässt und den Glauben lange singen lässt. Nur Glaube, nicht? Und er legt auch in seinem Chorsatz schon das Gewicht auf den Glauben. Warum? Er möchte damit deutlich machen, dass es ja eigentlich eine Sehnsucht in vielen Menschen drin ist, glauben zu können. Es ist ja nicht so, dass Menschen auch sagen, ich finde es ganz schick, eigentlich auch nicht glauben zu müssen oder so, sondern in vielen ist ja eine Sehnsucht von Gott ins Herz hineingelegt, da glauben zu können. Dem gibt er Ausdruck in seinem Chorsatz. Glaube ist in den seltensten Fällen eine schwarz-weiße Angelegenheit. Wir sind in meiner 25-jährigen Amtszeit, die ich jetzt nun seit meinem Vikariat hinter mich gebracht habe, durchweg Menschen begegnet, die, auch wenn sie Sehnsucht nach Glauben hatten, wo auch doch immer wieder auch Zweifel sich in den Glauben hineinmischten. Was ist Glauben eigentlich? Die Bibel benutzt zwei Worte für Glauben und sie haben eine unterschiedliche Schwerpunktsätze. Das eine Wort für Glauben heißt aus dem Hebräischen kommend Aman. Sie selber sprechen das regelmäßig im Amen nach einem Gebet. Aman heißt so sei es. Und Aman bedeutet, ich bekenne Glauben, ich stehe zum Glauben, so sei es, so ist es. Glauben ist etwas, was durch das Bekenntnis auch zur inneren Festigkeit führt. Etwas gewiss halten, feststehen. Ich freue mich an Menschen, die einen festen Glauben haben, geprägt und gestählt durchs Leben, durch Gottes- und Glaubenserfahrungen. Solche Menschen richten mich auch auf, wo ich merke, ihr Glaube ist nicht einfach nur platt dahergesprochen, sondern durch das Leben auch geprägt worden. Es gibt aber noch ein zweites Wort für Glauben, und ich möchte diese Worte nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie sind beide gut. Das griechische Wort Pistoio. Und Pistoio heißt Vertrauen. Und in diesem Wort Pistoio liegt eine Begegnungsebene drin. Glauben als Begegnung. So wie ich Ihnen begegne, mit Ihnen rede, so wie Sie mit einem guten Freund, einer guten Freundin reden, ihr begegnen, so soll Glaube eine Begegnungsebene haben. Zu wem? Zu Jesus Christus. Er, der für uns gestorben und auferstanden ist, der lebendig und gegenwärtig ist, er wartet auf die Begegnung mit uns. Die Kantate macht nun in ihrem zweiten Teil, den Sie nachher hören werden, wo es im zweiten Teil um den Glauben geht. Im ersten Teil, den Sie gehört haben vorhin, geht es um den Unglauben praktisch. Und im zweiten Teil geht es um die Betonung des Glaubens. Und wenn Sie da mal den Text aufschlagen wollen, das ist also praktisch nach der Predigt ist das. Und der vierte Satz, das Altrezitativ, da heißt es: O fasse dich, du zweifelhafter Mut, weil Jesus itzt noch Wunder tut. Die Glaubensaugen werden schauen, das Heil des Herrn scheint die Erfüllung allzu fern. So kannst du doch auf die Verheißung bauen. Und wir werden hier in eine Spannung hineingenommen zwischen dem, was Christus allein tut, und dem, was ich tun soll. Und in dieser Spannung stehen Christen immer drin. Zwischen dem, was ich tun soll, und dem, was Christus tut. Was soll ich tun? Fangen wir damit an. So fängt auch Bach hier an. O fasse dich. Was meint er damit? O fasse dich. O fasse dich meint, geh einen Schritt. O fasse dich meint, fühl dich herausgefordert. Fühl dich angesprochen. Ich möchte etwas aus dem Buch Nachfolge zitieren von Dietrich Bonhoeffer. Ein sehr lesenswertes Buch, wo er die Bergpredigt auslegt. Und er beschreibt hier die Situation, das Gespräch mit einem Menschen, der nicht glauben kann. Und hören Sie mal, wie Bonhoeffer mit ihm redet. Er sagt, ich kann nicht mehr glauben. Bonhoeffer antwortet, höre das Wort, es wird dir gepredigt. Er, ich höre es, aber es sagt mir nichts, es bleibt in mir leer, es geht an mir vorbei. Bonhoeffer, du willst nicht hören. Er, doch, ich will. Bonhoeffer schreibt weiter, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem das seelsorgliche Gespräch meistens abbricht, weil der Seelsorger nicht weiß, woran er ist. Der Seelsorger meint also, schon hier vor dem letzten Rätsel zu stehen, dass Gott dem einen Glauben schenkt, dem anderen den Glauben versagt. Mit diesem Satz wird dann kapituliert. Der nicht glauben Könnende bleibt allein, beklagt, resigniert weiter seine Not. Aber gerade hier liegt der Wendepunkt für das Gespräch. Er muss im Namen Jesu zum Gehorsam, zur Tat, zum ersten Schritt aufrufen. Verlasse, was dich bindet, folge Christus nach. In diesem Augenblick hängt alles an diesem Schritt. Was sagt Bonhoeffer? Er sagt, ja, natürlich, Glaube ist ein Wunder, das von Gott geschenkt wird, und trotzdem würdigt uns Gott darin, einen Schritt auf ihn zugehen zu können. Und diesen Schritt fordert Bonhoeffer hier auch von dem, der nicht glauben kann, dass er sagt, geh diesen Schritt, geh doch mal diesen Schritt so, als wenn Gott da wäre, auch wenn du gar nicht glauben kannst, dass er da ist. In unserem Lesungstext, in der Geschichte, aus der wir die Jahreslosung entnommen haben, macht der Vater das. Jesus konfrontiert ihn. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und welchen Schritt geht der Vater? Er geht nicht den Schritt von Jesus weg, sondern zu ihm hin. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. mit meinem Nicht-Glauben können, Herr. Ich will trotzdem meine Sehnsucht, glauben zu dürfen, dir bringen. Ich lasse mich nicht davon abbringen, glauben zu können. Was tut Gott? In unserer Kantate wird es so ausgedrückt: So fasse, o fasse dich, das soll der Mensch machen. O fasse dich, geh diesen Schritt. Und jetzt geht's ja weiter. Weil Jesus itzt noch Wunder tut. Jetzt tut er noch Wunder. Welche Wunder tut er? Die Glaubensaugen werden schauen. Die Glaubensaugen werden schauen. Wenn Sie sagen, Sie haben bisher von Glaubensaugen noch nichts gehört, höchstens von Hühneraugen oder anderen Augen oder Fettaugen auf der Suppe, aber Glaubensaugen haben Sie so noch nicht gehört. Glaubensaugen sind die Augen des Herzens. Glaubensaugen sind die Augen, die Gott schauen können und ihn sehen können. Und die allerdings werden von Christus selbst geschenkt. Wie heißt es in Epheser 1, Vers 18? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Diese erleuchteten Augen des Herzens, Herr, die schenkt mir immer wieder neu. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass ich die nicht so für alle Zeiten einmal gepachtet habe. Ich spreche dieses Gebet oft in meiner stillen Zeit mit Gott, dass ich sage, Herr, schenke mir diese erleuchteten Augen des Herzens, die erleuchteten Augen, die dich erkennen. Im fünften Satz heißt es dann, der Heiland kennt die Seinen. Wenn ihre Hoffnung hilflos liegt, wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten, so steht er ihnen selbst zur Seite, damit zuletzt der Glaube siegt. Wie kann der Glaube siegen? Der Glaube kann siegen, indem Christus selbst seine Verheißung wahr werden lässt, seine Zusage, dass er uns kennt, immer wieder neu aufleuchten lässt. Bonhoeffer hat es so beschrieben: Glauben empfangen wir von Gott immer nur so viel, wie wir für den gegenwärtigen Tag gerade brauchen. Der Glaube ist das tägliche Brot, das Gott uns gibt. Glauben empfangen wir von Gott immer nur so viel, wie wir gerade für den gegenwärtigen Tag brauchen. Der Glaube ist das tägliche Brot, das uns Gott gibt. Möge er uns mit diesem Brot beschenken und all denen den Glauben schenken, nach dem sie sich sehnen, in der Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.